ich weiß es nicht, ob das vielleicht einerseits so eine gesellschaftliche Tendenz ist, dass man wenig Vertrauen in staatliche Institutionen hat. Das betrifft ja nicht nur uns als Lehrkräfte, das betrifft ja auch politische Institutionen, dass es einen bestimmten Teil der Gesellschaft gibt, der da nicht mehr viel Vertrauen hat. Da würde ich persönlich noch mal genauer hinschauen. Was ist denn überhaupt Demokratiebildung? Wie sprechen wir in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten auch miteinander? Wie nehmen wir uns wahr? Gehen wir wertschätzend miteinander um? Wie begegne ich dem anderen? Und dann glaube ich, dass auch ein gegenseitiger Respekt möglich ist. Also ich erlebe es gar nicht so, dass so ein Lehrkräfte-Bashing tatsächlich betrieben wird.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Die Politik kümmert sich nicht ausreichend um Bildungsfragen. So sehen das 80% der Befragten in einer aktuellen Allensbach-Umfrage für die Deutsche Telekom-Stiftung. Was also tun, wenn von wichtigen Entscheiderinnen nur wenig Unterstützung zu erwarten ist? Ganz einfach, selbst aktiv werden und mögliche Ideen und Lösungsansätze entwickeln. Genau das macht Susanne Posselt. Sie ist Lehrerin und Konrektorin an einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Mit ihr spreche ich heute über ihr Engagement in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Initiativen wie den Bildungsrat von unten. Was sind ihre Wünsche und Forderungen? Wo sieht sie momentan den größten Handlungsbedarf? Und was traut unsere Gesellschaft eigentlich Lehrkräften zu? Liebe Susanne, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Danke für die Einladung.
Auf deinen Social-Media-Kanälen und in deinem Blog gibt es sehr viel über dich und deine Arbeit zu entdecken. Das ist sehr, sehr spannend, sich das anzuschauen. Und man sieht dort, wie fast alle Lehrkräfte arbeitest du deutlich mehr als die 38 oder 40 Stunden, die man so klassisch arbeitet. Und das nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule. Aus gesundheitlichen Gründen hast du ein bisschen kürzer treten müssen die letzten Monate, bist jetzt aber wieder schrittweise zurück in deinen Berufsalltag. Und wenn du so zurückdenkst an die letzten Wochen und Monate, an deine erzwungene Auszeit, wird es dir dann nochmal mehr bewusst, wie viel Zeit und Energie du eigentlich in deine Schülerinnen und in das Thema Bildung investierst.
Ja, sicher ist mir das nochmal bewusst geworden mit dem Abstand, den ich jetzt auch hatte in den letzten Wochen. Wobei mir auch nochmal sehr bewusst geworden ist, wie sehr es mir auch gefehlt hat, als ich nicht in der Schule sein konnte. Also ich möchte das vielleicht vorweg hier betonen. Ich bin wirklich unglaublich gerne Lehrerin und liebe die Arbeit mit den Menschen, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlicher Perspektive. Und ich glaube, das ist auch was uns, die wir im Netz so unterwegs sind, vereinigt. Wir wollen ja nicht nur lamentieren über Zustände, die vielleicht jetzt nicht so gut sind im Moment, sondern auch ja den Blick nach vorne richten. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich jetzt wieder dabei sein kann.
Das finde ich schön, dass du das gleich zu Beginn sagst, dass wir uns als Leitfaden für unser Gespräch mitnehmen, nämlich einen positiven Blick nach vorne zu haben. Bevor wir aber ausführlich über deine Arbeit und über mögliche Veränderungen im Schulsystem sprechen, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen und etwas mehr über dich erfahren. Hast du uns ein Zeugnis mitgebracht, beziehungsweise auch wenn du keins mit hast, wenn man so deine Zeugnisse betrachtet aus deiner Schulzeit, was sagen diese Zeugnisse über dich als Schülerin aus?
Ja, ich habe tatsächlich noch alle Zeugnisse. Meine Eltern haben die immer sehr gut aufbewahrt und archiviert und ich habe die auch alle hier vorliegen, also von der Grundschule, von der ersten Klasse. Und in der ersten Klasse und zweiten Klasse ist es ja so, dass man Berichtszeugnisse bekommt. Die finde ich ja persönlich immer sehr aussagekräftig oder aussagekräftiger, als wenn da jetzt nur eine Note stünde. Und wenn ich da so reinschaue, dann fällt mir auf, dass ich in der Grundschule eine sehr, sehr gute Schülerin war. Also ich werde immer so als aufmerksam und konzentriert und wissbegierig und lernwillig beschrieben. Ich bin dann nach der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt und da verändert sich das so ein bisschen. Und ich glaube, das hat auch viel mit meiner Biografie zu tun. Ich komme nämlich aus einem Elternhaus, was keine akademische Tradition hat. Und ja, es ist einfach interessant, in die Zeugnisse reinzuschauen und zu sehen, dieser Faden, den ich heute weiter fortführe, der hat sich damals schon abgezeichnet ein Stück weit.
Gab es so Lieblingsgegenstände für dich? Was hattest du besonders gerne in deiner Schulzeit?
Ich habe mich eigentlich für alles interessiert. Es ist mir auch total schwer gefallen, mich zu entscheiden später, was ich machen möchte. Ich habe ja dann letztendlich auch am Ende Kunstpädagogik und Deutsch studiert, weil ich fand, das waren Fächer, mit denen, wo man mit ganz vielen Sachen sich auseinandersetzen kann und die sehr viele Anknüpfungspunkte bieten. Und ja, das habe ich in der Schule auch schon. Ich habe auch Kunstleistungskurs gehabt. Also so ein sehr offener, neugieriger Blick in die Welt. Das zeichnet mich, glaube ich, aus.
Wir wissen alle, wie schwer es ist, im Bildungssystem etwas zu verändern oder etwas zu bewegen. Und wenn man jetzt deine Vita anschaut, dann hält dich das nicht davon ab, dich an vielen Stellen auch oft auch ehrenamtlich aktiv einzusetzen, sei es als Lehrerin, als Konrektorin, als Mitglied im Landesschulbeirat Baden-Württemberg. Du bist in der Gewerkschaft tätig, du bist Bloggerin, engagierst dich aber auch im Bildungsrat von unten. Was treibt dich an und wie viel Kampfgeist braucht es, um tatsächlich was zu bewegen im Bildungsbereich?
Ja, ich mag eigentlich das Wort Kampf nicht so gerne. Also ich sehe mich eher so getrieben von einer großen Dankbarkeit, weil ich Möglichkeiten hatte. Ich habe Möglichkeiten durch die Schule, durch Lehrkräfte, die mich sehr stark beeinflusst haben, erhalten, die andere Kinder nicht haben. Und ich denke ganz oft, ich möchte auch ein bisschen was zurückgeben von den Möglichkeiten, die ich hatte. Ich möchte gerade, also mein Herz schlägt vor allen Dingen für diejenigen, die es nicht so leicht haben. Und deshalb versuche ich auch immer auf ja, Missstände aufmerksam zu machen, aber genau wie ich am Anfang schon gesagt habe, immer mit dem Blick nach vorne, mit einem Growth Mindset, das ist ja auch so ein Schlagwort, was sehr oft genannt wird in letzter Zeit im Zusammenhang mit Bildung, weil ich glaube, das habe ich selbst erfahren, man kann etwas verändern, Dinge können sich verändern und wir brauchen alle Potenziale für die Zukunft.
Ihr habt Anfang des Jahres gemeinsam mit anderen Lehrkräften das Manifest von unten herausgegeben als Reaktion auf die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK. Was hat euch ganz konkret an diesen Empfehlungen gestört, dass ihr zu dem Schluss gekommen seid, hier ein Manifest herausgeben zu wollen?
Ja, also ich glaube, die größte Empörung hat tatsächlich diese Empfehlung hervorgerufen, man solle sich doch selbst entlasten. Also im Prinzip so eine Art Verhaltensprävention betreiben, Yoga machen, einfach mehr entspannt sein und dann würden sich alle Probleme schon von selbst lösen. Und das hat uns, die wir mitten im Geschehen stehen und einfach auch wahrnehmen, wie sich Schule gerade so in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, verändert hat, sehr geärgert, ja, weil wir immer das Gefühl hatten, auch man redet überhaupt nicht mit uns, mit denjenigen, die in der Praxis tätig sind, sondern ja, versucht jetzt aufgrund der Mangellage irgendwelche Empfehlungen herauszugeben, die ja aber kurzfristig gedacht sind und die verkennen, dass diese Empfehlung, sich selbst zu entlasten und mehr zu entspannen, nur kurzfristig eine Lösung sein kann, ja.
Wie waren denn die Reaktionen auf euer Manifest und habt ihr in irgendeiner Art und Weise auch einen Austausch dann mit der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission gepflegt?
Die Reaktionen waren vorher eigentlich schon überraschend groß auf unsere Gründung des Bildungsrats von unten. Wir hatten ja so einen Aufruf übers Internet gestartet, dass wir Lehrkräfte suchen, die aus der Praxis berichten und die einfach alternative Empfehlungen zur Entlastung mit uns gemeinsam erarbeiten wollen, um der Stimme eine Praxis zu verleihen. Ja, und da hatten wir zum Teil über 1000 Lehrkräfte, die mit uns in Kontakt getreten sind, die sich dann in einer großen Zoom-Sitzung getroffen haben und über ein Jahr lang hinweg wirklich intensiv miteinander gearbeitet haben. Natürlich nicht immer zeitgleich alle 1000 Lehrkräfte, aber doch kontinuierlich eine ganze Zahl an Lehrkräften, die auch ein Anliegen darin gesehen hat, unsere Sicht zu Gehör zu bringen.
Wenn man sich jetzt dieses Manifest ansieht, dann gibt es dort Verbesserungsvorschläge, vor allem in neuen Bereichen, unter anderem Aus- und Weiterbildung, Lehrkräftegewinnung, aber auch der Stundentafel. In welchen Punkten rechnet ihr damit, dass es tatsächlich Veränderungen seitens der Länder und Schulträger geben wird und wo eher nicht?
Ja, also wenn man, wie ich, jetzt doch schon einige Jahre in diesem auch politischen Bildungsbereich aktiv ist, dann weiß man, es ist zäh. Also es dauert sehr, sehr lange, bis Dinge sich verändern. Aber es ist möglich. Es wird sich sicher was tun im Bereich Aus- und Weiterbildung. Das war jetzt im Rahmen des Bildungsrates nicht mein Arbeitsschwerpunkt, aber da gibt es ja auch schon Bestrebungen der Bundesländer, weil sie einfach erkannt haben, sie müssen alternative Wege bieten, um auch mehr Lehrkräfte in den Beruf zu bekommen angesichts der demografischen Veränderungen. Also hier in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel jetzt ein duales Studium. Ja, das wäre, denke ich, vor so 4, 5 Jahren noch kaum denkbar gewesen. Ob sich in der Stundentafel so viel ändern wird, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Das sind ja gemeinsame Vereinbarungen der KMK, die in langwierigen Aushandlungsprozessen ja ausdiskutiert werden müssen. Ja, da bin ich wenig optimistisch, dass sich da was ändern wird. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht kommen da auch neue Ideen und Gedanken mal in den Reihen der KMK zu Gehör und dass sich da auch was tut.
Ein wichtiger Punkt im Manifest ist auch das Thema Arbeitszeiten. Es gibt ja nach wie vor dieses Deputatsstundenmodell, das aus deiner Sicht und auch aus der Sicht vieler deiner Kolleginnen nicht mehr zeitgemäß ist, weil es zum einen die tatsächliche Arbeitszeit, die du leistest, verschleiert und tatsächlich nicht vollständig aufzeigt, wie viel Zeit du zum Unterricht und darüber hinaus Vorbereitung, Nachbereitung aufbringst, auf der anderen Seite auch Überstunden ausblendet und es auch tatsächlich nicht sichtbar macht, welchen Bedarf an Lehrkräften es gibt. Wenn man jetzt auf andere Wirtschaftsbereiche schaut, gibt es so ein Modell nirgendwo in funktionierenden Wirtschaftszweigen. Warum hält man im Bildungsbereich an diesem Modell fest, glaubst du?
Oh, das ist, finde ich, eine schwierige Frage. Ich frage es mich tatsächlich selbst, warum hält man daran fest? Ich glaube, weil noch nicht in alle Entscheidungsebenen vorgedrungen ist, wie sehr Schule sich verändert hat. Das ist einfach auch so eine Erkenntnis, die wir in der Arbeit des Bildungsrats von unten hatten in den letzten Monaten. Ein Grundproblem ist sicher, Schule kennt ja jeder. Also wir alle sind zur Schule gegangen, haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie Schule früher mal war. Und früher war Schule einfach eine Halbtagsschule. Man ist von 8 bis 13 Uhr in die Schule gegangen und danach ist man nach Hause gegangen und hat Hausaufgaben gemacht. Und das entspricht nicht mehr der schulischen Realität. Ja, wir haben zunehmend Ganztagsschulen und das Deputatsmodell stammt aber eben noch aus einer Zeit, wo Schule so organisiert war, wie ich sie eben beschrieben habe. Ja, und da, wo man einfach auch dann nachmittags als Lehrkraft Zeit hatte, um sich vorzubereiten, um Fortbildungen zu besuchen. Und also das ist so der eine Grund, den ich sehe, dass das vielen nicht bewusst ist, wie sehr sich unser Arbeitsalltag verändert hat. Der andere, das ist vielleicht so ein bisschen eine Unterstellung, das weiß ich nicht, oder ketzerisch, wenn ich das so sagen darf. Also wir beobachten hier in Baden-Württemberg, und ich glaube, dass es für andere Bundesländer auch gibt, dass insbesondere Lehrkräfte, die mit einem Teilzeitdeputat vor allem in Grundschulen arbeiten, das deshalb tun, weil sie sagen, mit einem höheren Deputat könnten sie die Aufgaben, die sie schaffen sollen, beziehungsweise ihrem Anspruch an sich selber überhaupt nicht gerecht werden. Also sie arbeiten letztendlich ein Stück weit auch in ihrer Freizeit unentgeltlich. Und wenn man das abbilden würde in einem Arbeitszeitmodell, wenn man ihnen sagen würde, du musst aber alles dokumentieren, was du tatsächlich tust, könnte das natürlich Folgen haben für die tatsächliche Zeit, die unser Beruf in Anspruch nimmt.
Das heißt, wie würde so eine gerechte Zeiterfassung aus deiner Sicht ausschauen? Und gibt es da Modelle, die schon irgendwo erfolgreich eingesetzt werden?
Ja, also es gibt noch nicht sehr viele Modelle deutschlandweit. Ich weiß, dass Hamburg ein Modell hat, wo zumindest so eine Faktorisierung stattfindet. Es gibt einerseits die Studien von Frank Musmann, der Arbeitsstelle Kooperation in Göttingen, der einerseits Arbeitszeit erfasst hat von Lehrkräften bundesweit in vielen Bundesländern. Da haben auch oft die Gewerkschaften schon Arbeitszeitstudien in Auftrag gegeben und der Empfehlungen erarbeitet hat, wie man Arbeitszeit besser erfassen könnte. Wichtig ist dabei, dass auch Tätigkeiten erfasst werden, die eben nicht mit Unterricht unmittelbar zu tun haben. Zum Beispiel die Teilnahme an Konferenzen, an Teamsitzungen, gemeinsame Unterrichtsvorbereitungen, die Teilnahme an Gesprächen mit außerschulischen Partnern und so weiter und so fort. Und das ist im Moment nicht erfasst über das Arbeitszeitmodell und das müsste aber zeitmäßig erfasst werden und auch mit einem Faktor belegt werden, der tatsächlich sieht, dass es zu unserem Arbeitsumfang dazugehört.
Du bist ja als Konrektorin auch für Personalangelegenheiten an eurer Schule zuständig und kennst aus der Lehrkräfteausbildung auch die Einstellungen und Erwartungshaltungen von jungen Menschen, von Lehramtsanwärterinnen. Wie vermittelt man angehenden Lehrerinnen und Lehrern auch die Schattenseiten des Schullebens, damit sie gut auf das vorbereitet sind, was sie dann in der Schule erwartet, ohne sie gleichzeitig abzuschrecken? Viele Lehrkräfte kommen ja selbst aus einem eher gymnasialen Schulumfeld heraus und man hört, dass sie mitunter überfordert sind, wenn sie dann mit der Realität konfrontiert werden und sehen, was sie da an Schulen vorfindet. Also wie kann man junge Menschen schon gut auf das vorbereiten, was sie dann in der Schule erwarten wird, schon in der Lehrerausbildung?
Ja, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich die theoretische Ausbildung an den Hochschulen und die Praxis mehr vernetzt wären. Das ist im Moment suboptimal. Ja, also es gibt natürlich die Einwände, dass man sagt, wenn die jungen Menschen zu früh in die Praxis kommen, dann kommen sie in einen frühen Praxisschock und übernehmen Praktiken, die vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht günstig sind. Trotzdem glaube ich, dass wir sowas bräuchten wie wissenschaftlich begleitete Universitätsschulen vielleicht. Das gibt es ja in anderen Ländern, dass man Theorie und Praxis auch immer reflektiert und den jungen Menschen vermittelt, dass auch bei allen Anforderungen, die sich vielleicht verändert haben im Vergleich zu ihrer eigenen Schulerfahrung, es ein großes Glück gibt, mit diesen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, dass man auch Selbstwirksamkeitserfahrungen machen kann. Also das ist ja das, was ich anfangs beschrieben habe. Ich bin unglaublich gerne Lehrerin und begreife das selbst als eine Art Challenge, da immer wieder reinzugehen und mir zu überlegen, okay, wie kann ich den Unterricht jetzt so gestalten, dass die Kinder und Jugendlichen motiviert sind, dass die gute Lernerfahrungen machen? Ich habe selbst als Lehrbeauftragte auch gearbeitet in den letzten Jahren immer mal wieder und habe so den Eindruck gehabt, wenn ich aus der Praxis davon berichte und auch von meinen positiven Erfahrungen und von meinem Glück berichte in dieser Erfahrung, dass das eben auch zu meiner Aufgabe dazugehört, für diese Kinder und Jugendlichen gute Lernangebote zu machen, dass das eigentlich am überzeugendsten wirkt für die jungen Menschen. Meine eigene Tochter studiert jetzt auch Lehramt und sie hat sich nicht abschrecken davon, dass die Mama Lehrerin ist.
Das heißt, du hast ja 4 Töchter, wenn ich das richtig recherchiert habe im Vorfeld, oder 4 Kinder.
Genau.
Eine davon wird Lehrerin.
Genau, also ich habe 4 Kinder, 2 Söhne und 2 Töchter und meine jüngste Tochter studiert jetzt Lehramt, Sekundarstufe 1, ganz bewusst. Und das ist ja genau das Lehramt, was eher ein Imageproblem hat. Mittlerweile, weil man eben weiß, man landet dann in Schularten, wo Kinder lernen, die vielleicht keine so guten Schulerfahrungen gemacht haben, die eben nicht aufs Gymnasium gehen. Und ja, das macht sie und ich freue mich sehr darüber.
Aber dank dir ist sie gut auf das vorbereitet, was sie dann später an der Schule erwarten wird.
Ich hoffe.
Du, wir haben vorher schon im Zusammenhang mit eurem Manifest über das Thema Lehrkräfte entlasten gesprochen. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass es jetzt gerade sehr, sehr viel Stress im Schulsystem gibt. Es gibt den Lehrkräftemangel. Man hört vielfach, dass unglaublich viel an Bürokratie zu leisten ist. Lerngruppen werden immer heterogener. Manchmal kämpft man mit der Disziplin von jungen Menschen. Es gibt Schwierigkeiten mit der Unterrichtssprache Deutsch. Es gibt eine herausfordernde Elternarbeit, die zu leisten ist. Ich glaube, diese Liste könnte man noch ziemlich lange fortsetzen. Kurzum, ich glaube, es bräuchte ein System mit etwas weniger Stress. Jetzt haben Schulen ja zumindest eine gewisse Handlungsspielräume. Wie geht ihr mit dem Thema bei euch in der Schule um? Was unternehmt ihr ganz konkret, um Lehrkräfte zu entlasten? Du hast vorher schon gesagt, nur Yoga und Entspannungsübungen alleine wär nicht ausreichen. Wo stoßt ihr in euren Bestrebungen auch manchmal an Grenzen und was habt ihr vielleicht schon auch erfolgreich umsetzen können?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil gerade im Moment uns die Grenzen wieder sehr bewusst werden. Ich arbeite in der Schule in einem Ort, wo es einen sehr großen Lehrkräftemangel gibt. Und ja, wie versuchen wir, die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, indem wir ihnen immer wieder signalisieren, der Weg ist das Ziel. Und manche Dinge können dann eben nicht stattfinden, das muss man einfach sagen, was für eine große Frustration sorgt auch oft, weil ich würde unterstellen, die allermeisten Lehrkräfte wollen ja eine gute pädagogische Arbeit machen. Und wenn dann Unterricht ausfallen muss oder sie Kolleginnen und Kollegen vertreten müssen, versuchen wir einfach ein Stück weit auch durch eine positive Bestärkung und ja, eine Umsortierung der Stunden, sie zu entlasten. Auf der anderen Seite versuchen wir auch durch so Vernetzung, durch Arbeit im Team, dass Arbeit auch verteilt wird, dass nicht jeder immer alles machen muss, für Entlastung zu sorgen. Aber ich bin auch ganz offen, wir sind da an der Grenze im Moment. Und ich habe keine wirkliche Lösung, außer dass man dann innehält, also dass auch ich innehalte angesichts der Vielzahl der Aufgaben und sage, okay, das ist jetzt so, ich kann die Welt nicht retten und mache halt im kleinen Rahmen das, was gut ist oder das, was ein Stück weit die Kinder zumindest voranbringt.
Du arbeitest ja an einer Gemeinschaftsschule mit einer durchaus heterogenen Schülerschaft. Würdest du sagen, im Vergleich zu Gymnasien oder auch Grundschulen sind die Lehrkräfte bei euch einer noch höheren Belastung ausgesetzt?
Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt nicht im Vergleich zu Grundschulen sagen, die haben ja auch die große Heterogenität. Aber bei uns ist ja die Anforderung von vornherein, dass wir Lernangebote auf allen Niveaustufen bereithalten sollen. Ja, und das ist eine große Herausforderung, zumal weder die Lehrkräfteausbildung noch die Rahmenbedingungen in der Lehrkräftefortbildung oder den materiellen Unterstützungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden, da sind. Also das fordern wir seit Jahren. Das ist ein Grund, weshalb ich da auch politisch aktiv bin. Zumal es ja nicht nur uns als Gemeinschaftsschulen betrifft, sondern zunehmend alle anderen Schularten auch betrifft. Also zu glauben, dass nur Gemeinschaftsschulen eine große Heterogenität haben, ist ja ein Trugschluss. Es ist ja an allen Schularten so, auch an den in Baden-Württemberg noch sehr beliebten Realschulen ist eine große Heterogenität zu verzeichnen. Zum Teil sogar eine größere Heterogenität als an den Gemeinschaftsschulen.
Jetzt sagt man immer wieder, dass Schule ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und ich glaube, wir alle spüren, dass unsere Gesellschaft verändert sich gerade sehr, sehr rasch. Es gibt immer wieder neue Phänomene, mit denen sich die Gesellschaft und somit auch die Schule auseinandersetzen muss. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, dass die Schule aber keine Reparaturwerkstatt der Gesellschaft sein kann. Und trotzdem, es schwappen immer wieder neue Themen auf Schule über und Schule steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Wie schafft man es, an einer Schule neue Routinen zu entwickeln? Und wen braucht es alles, um ein konstruktives Umfeld für Lehrerinnen, aber auch Schülerinnen zu schaffen?
Ja, ich habe neulich einen Artikel für die Pädagogik schreiben dürfen. Da ging es auch um Arbeitszeit und Entlastung. Und der Titel war Der Kern der Sache. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich immer wieder auf das Kerngeschäft zurückbesinnt. Also sich zu fragen, was ist denn das Wichtige? Was ist unsere wichtige Aufgabe als Lehrkräfte, Bildung zu ermöglichen? Erziehung ist ein Kerngeschäft. Ich habe gerade viel mit meiner Tochter darüber reflektiert, weil das sind so die Grundbegriffe der Bildungswissenschaft, die sie am Anfang des Studiums auch macht. Also die jungen Menschen in eine Mündigkeit zu führen und sich darauf zu fokussieren und dann die anderen Aufgaben, die auf Schule zukommen oder die da sind schon, ja, die sind da auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man da auch ganz klar priorisieren, was ist jetzt wirklich wichtig. Also ein Beispiel ist das Thema Digitalisierung. Wenn ich von meinem Schulträger nicht in ausreichender Zahl digitale Geräte zur Verfügung gestellt bekomme oder die Wartung ein Problem ist oder ich zu wenig Stunden zur Verfügung gestellt bekomme, damit diese Wartung von Lehrkräften stattfinden kann, dann ist das jetzt einfach so. Dann muss man das liegen lassen. Es geht nicht anders. Ja? Und das würden wir uns natürlich anders wünschen. Und das frustriert auch teilweise. Aber wir müssen uns fokussieren auf die wirklich wichtigen Sachen, die auch an unserer Schule im Moment im Zentrum stehen.
Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat vom Erfinder und Automobilpionier Henry Ford, das da lautet, Probleme sind verkleidete Möglichkeiten. Ich glaube, das Zitat kennst du ganz gut. Man findet es nämlich auch auf deinem Blog. Ja. Würdest du sagen, das trifft auch auf das Bildungssystem, also die Probleme und Herausforderungen, die es dort gibt, zu? Sind die Herausforderungen, die es im Bildungssystem gibt, verkleidete Möglichkeiten? Und wie schaffen wir es, diese verkleideten Möglichkeiten im Sinne von Chancen zu begreifen und sie auch zu heben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja vor allen Dingen im Zug der Corona-Pandemie sehr aktiv geworden im Netz, weil wir da auch, also wir haben einfach Vernetzungsplattformen, die es früher nicht gab, und wir haben die Möglichkeiten genutzt, einmal als Lehrkräfte uns bundeslandübergreifend zu vernetzen, uns gegenseitig zu helfen. Man hätte ja auch einfach sagen können, die Schulen haben jetzt sind jetzt geschlossen, wir sind auf uns zurückgeworfen und wir ziehen uns jetzt zurück und jammern über diese schreckliche Pandemie und die Möglichkeiten, die wir nicht mehr haben, indem wir mit den Kindern nicht mehr in Kontakt treten konnten am Anfang. Aber das haben wir eben nicht getan, und ich glaube, das hat einer bestimmten Gruppe an Lehrkräften, und dazu zähle ich mich auf jeden Fall auch so eine Art Flow verschafft, ja, weil wir gemerkt haben, wir sind gar nicht alleine. Und mit dieser Haltung Schule zu gestalten, das hilft unglaublich. Ja, wir haben die digitalen Möglichkeiten jetzt, zwar nicht Geräte für alle Schüler, aber wir können uns zum Beispiel online austauschen. Wir nutzen in der Schule für Konferenzen, für Schulentwicklung und über viele andere Bereiche hinweg zum Beispiel digitale Vernetzungsmöglichkeiten. Taskcards ist so ein Tool, was wir sehr gerne nutzen, was datenschutzkonform ist und wo wir uns nicht mehr physisch treffen müssen, sondern uns auch auf anderem Weg austauschen können. Und das als Geschenk zu sehen ein Stück weit, ich glaube, nur so ist Entwicklung überhaupt möglich.
Aber ist es nicht so, dass Schule tatsächlich eigentlich immer in einem sehr, sehr guten Flow ist? Weil irgendwie Schule kann man nicht unterkriegen. Da kam Corona und plötzlich war über Nacht Schule nicht mehr das, was es davor war, sondern wurde total auf den Kopf gestellt. Da gab es einen Lehrer, der saß zu Hause und die Schüler saßen zu Hause. Also die Grundvorstellung von Schule war plötzlich eine andere und trotzdem hat es funktioniert. Oder es bricht irgendwo in unserer unmittelbaren Nähe ein Krieg aus und man hat dann 10, 15 ukrainische Kinder nach dem Wochenende vor der Schultüre stehen und trotzdem findet Schule Möglichkeiten, es zu schaffen, selbst mit zum Teil schwer traumatisierten Kindern umzugehen. Hat nicht Schule so eine unglaublich eigene Kraft, um Probleme zu bewältigen und das auch unter zum Teil sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen?
Ja, das stimmt sicher. Ich würde das aber differenziert betrachten. Also ich habe die Corona-Zeit auch erlebt mit meinen eigenen Kindern, die damals in den Abschlussjahren waren. Die eine war im Abiturjahrgang, die andere stand kurz vor ihrem Realschulabschluss und habe da durchaus sehr unterschiedliche Haltungen auch unter Lehrkräften wahrgenommen, damit umzugehen. Ja, also es gibt durchaus, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine selbstkritische Sicht auf unseren eigenen Beruf, auch so eine Haltung, dass man im Jammertal verharrt, ja, und sagt, das ist jetzt alles so schrecklich, wir können eh nichts machen, ich gehe jetzt in die innere Kündigung. Und also ich glaube, alle, die Schule kennen, auch als Eltern, wissen, ja, es gibt Lehrkräfte, die sind in dieser Haltung. Und das ist schwierig, weil die natürlich auch Kinder schlecht motivieren können, weil sie selbst sich aufgegeben haben. Ich habe da jetzt keine kurzfristige Lösung und ich glaube, dass wir da auch genauer hinschauen müssen, wie wir diese Lehrkräfte wieder mitnehmen. Und das heißt ja aber auch nicht, dass wir nicht auch fordern, dass wir angemessene Rahmenbedingungen für den Umgang mit solchen Krisen zu haben. Also wenn ich jetzt Politikerin wäre und sagen würde, ach, die Schulen, die kriegen das sowieso alles hin, das finde ich eine gefährliche Haltung, weil es auch eben sein könnte, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert, diese Selbstheilungskräfte der Schule oder wie auch immer man das nennen möchte.
Aber ist es nicht so, dass die Gesellschaft die Qualifikation unserer Lehrkräfte unterschätzt? In anderen Ländern ist das anders, beispielsweise Finnland. Da wird Lehrkräften von Grund auf einfach mehr zugetraut, unter anderem auch ganz autonom im Schulkontext Entscheidungen zu treffen, weil man einfach davon ausgeht, dass diejenigen, die vor Ort sind, den besten Blick darauf haben, was die jeweilige Situation gerade braucht und erfordert. Sollte die Gesellschaft unseren Lehrkräften ausreichend Respekt und Wertschätzung dafür, dass sie eigentlich täglich Großartiges leisten und diese Selbstheilkraft der Schulen befeuern? Und wenn das so ist, wie könnte man dem entgegenwirken? Weil ich glaube, der Lehrkräftemangel lässt sich ja nur dann nachhaltig lösen, wenn wir es wieder schaffen, junge Menschen, so wie du deine Tochter, dazu motivieren, diesen Beruf auch wieder ergreifen zu wollen.
Ja, also ja, natürlich, das wird oft so gefordert, wir sollten unseren Lehrkräften wieder mehr Respekt entgegenbringen. Und ich persönlich muss eigentlich sagen, dass ich wenig schlechte Erfahrungen mit Eltern oder mit der Gesellschaft in Bezug auf meine Profession gemacht habe. Es ist ja immer so ein bisschen auch dieses, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ja, also ich weiß es nicht, ob das vielleicht einerseits so eine gesellschaftliche Tendenz ist, dass man wenig Vertrauen in staatliche Institutionen hat. Das betrifft ja nicht nur uns als Lehrkräfte, das betrifft ja auch politische Institutionen, dass es einen bestimmten Teil der Gesellschaft gibt, der da nicht mehr viel Vertrauen hat. Da würde ich persönlich noch mal genauer im Hinblick auf die Frage genauer hinschauen, ja, was ist denn überhaupt Demokratiebildung? Wie sprechen wir in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten auch miteinander? Wie nehmen wir uns wahr? Gehen wir wertschätzend miteinander um? Wie begegne ich dem anderen? Also ich glaube, das ist eine größere Frage, die sich nicht nur auf den Umgang mit Lehrkräften bezieht. Ja, also ich erlebe immer in der Elternarbeit, dass es total wichtig ist, dass ich freundlich, wertschätzend und auf Augenhöhe den Menschen begegne und sehe, was sie gerade für Aufgaben zu bewältigen haben, die ich vielleicht selbst gar nicht erfahren habe. Also persönlich, ich kenne deren Leben ja nicht, aber ich muss mich darauf einlassen und muss im Gespräch bleiben. Und dann glaube ich, dass auch ein gegenseitiger Respekt möglich ist. Also ich erlebe das gar nicht so, dass so ein Lehrkräfte-Bashing tatsächlich betrieben wird.
Aber das ist schön, dass du das als aktive Lehrkraft nicht so erlebst. Und wenn das mehr eine Mehr ist, als der Wahrheit entspricht, noch umso schöner. Um den Bogen zu spannen, wir haben ganz zu Beginn über den Bildungsrat von unten und euer Manifest von unten gesprochen. Wie geht's denn mit dem Bildungsrat von unten jetzt weiter? Was kommt als nächstes? Was habt ihr euch vorgenommen?
Also ich habe mich ja ein bisschen zurückgezogen aus der aktiven Arbeit. Das war sozusagen für den Gründungskreis des Bildungsrats von unten. Das waren ja Marc Rackles, Philipp Dehne, Bob Blume und ich. War das so eine Art Projekt und wir haben das jetzt weitergegeben in andere Hände. Ich bin ehrlich gesagt gerade überfragt, was der nächste Schritt ist. Da müsste man gucken. Die sind auch auf Social Media weiter unterwegs. Und ja, es geht sicherlich darum, weiter für eine gute Bildung für unsere Kinder zu streiten, weiter auch für gute Rahmenbedingungen für Lehrkräfte und eben einen gesellschaftlichen Dialog. Das ist sicherlich auch das Besondere am Bildungsrat von unten. Wir waren ja nicht nur Lehrkräfte, sondern eben Menschen aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft und des schulischen Umfeldes, die miteinander in Dialog getreten sind. Und soweit ich das beobachte, geht es auf jeden Fall weiter.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, die dir wahrscheinlich bekannt vorkommt, weil du sie selbst auf deinem YouTube-Kanal einmal gestellt hast. Stell dir vor, du bist morgen Kultusministerin. Was wirst du tun?
Ich würde Begegnungsplattformen und Austauschplattformen schaffen. Ich würde ins Gespräch gehen mit allen am Schulleben Beteiligten. Und ich glaube, dass man mit Wertschätzung und Austausch auf Augenhöhe auch die Schulwelt weiter zum Positiven verändern könnte.
Bei all den engagierten Menschen da draußen, die sich für ein besseres Schul- und Bildungssystem einsetzen, glaube ich, kann man nur ein positives Bild für die Zukunft entwickeln. Wir haben ja gesagt, wir wollen positiv bleiben und sein und positive Bilder entwickeln. Und zu diesen Menschen zählst du zweifelsohne, liebe Susanne. Daher vielen Dank für dein Engagement und danke, dass du dir auch trotz vollen Terminkalender Zeit für Zeugnis Zukunft genommen hast.
Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
Dankeschön. Wenn ihr noch mehr inspirierende Menschen aus dem Bildungsbereich hören wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast oder hört in die anderen Folgen rein. Es gibt zum Beispiel Folgen mit Mathe-YouTuber Daniel Jung, mit der Schulleiterin Silke Müller, aber auch mit Bildungswissenschaftlerin Nele Hirsch. Reinhören lohnt sich in jedem Fall. Übrigens, wenn ihr jemanden im Kopf habt, mit dem ich hier unbedingt mal sprechen sollte im Podcast, dann schreibt uns eure Vorschläge sehr gerne in die Kommentare. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.